danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Wir haben ja, den Sommer bald vor uns und wir gehen auch als Familie überlegen, was machen wir in den Sommerferien. Und wir haben uns gesagt, wir gehen dieses Jahr nicht weg. Wir haben ja da alles, was wir brauchen. Wir sind im Februar in Skiferien und gehen im Herbst ins Herbstcamp. Und ich habe 4 Wochen Ferien und dann habe ich meinen Söhnen und meinen Töchtern gesagt, wir machen jetzt einfach eine Liste und wir machen 4 Wochen lang Tagesausflüge. Und wenn du das so machst, dann merkst du so ein bisschen die Leidenschaften der Kinder. Also mein ältester Sohn, der Levin, hat gesagt, FIFA-Museum zum 100. Mal. Und er will ein Familiengrümpelturnier spielen. Keine Ahnung, aber wenn du viele Kinder hast, kannst du halt auch als Familie ein Grümpelturnier. Keine Ahnung, ob es so etwas gibt, aber wir können mal schauen. Und der Jaron, und das war eben interessant beim Jonas, weil du gesagt hast, ein Hobby von dir ist Verkehrsmittel. Das ist nämlich beim zweiten ältesten Sohn, beim Jaron auch so, gell? Zug und Bergbahnen. Und er hat gesagt, ich will mit dem Bergbahn aufs Brienz-Rothorn und mit der Zara-Bahn auf den Pilatus. Und du siehst so, wo ein bisschen die Leidenschaften sind von den Kindern. Was ich dann aber gemerkt habe, hey, das summiert sich dann irgendwann, oder? Also wir gehen ja nicht ins Ausland zum Geld sparen. Ich habe dann den Jungs gesagt, ich spare für nächstes Jahr, dass wir dort wieder richtig können, im Sommer in die Ferien. Aber wenn du natürlich dann immer solche Ausflüge machst, dann hat am Schluss auch irgendwo auf Italien gehen. Und darum haben wir es kategorisiert, 1 bis 4, von sehr teuer, dort ist Europa-Park, wo wir einmal gehen, bis sehr günstig, das ist die Nachtwanderung zu den Schwiegereltern. Die kostet uns keinen Rappen. Das ist eben haben wir so ein bisschen kategorisiert. Genau. Und das ist eben schon das Thema, wo wir, die Serie, wo wir im Moment drin sind, als ISF Zentralschweiz, ist das Thema Finanzen. Und Alan und ich, wir haben extra telefoniert, haben gedacht, ist es das irgendwie passend für eine Konfirmation über Finanzen zu predigen? Und wir haben ein bisschen hin und her gemacht und haben am Schluss gesagt, doch eigentlich schon, weil etwas, was euch alle 4 wird beschäftigen, euch ein Leben lang, ist Geld. Also da können wir nicht drum herum, das wird euch 4 beschäftigen, es beschäftigt uns alle. Irgendwo Finanzen, das hat irgendeinen Bezug zu unserem Leben. Und mein Vater war auch ein Pastor und ich würde mal sagen, ich bin eher ein bisschen streng aufgewachsen. Ein sehr cooler Vater, aber so von der Lehre ein bisschen streng. Und er hat gesagt, 2 Sachen macht ein Christ nie. Ein Christ macht keine Schulden und ein Christ macht keine Wetten. Und habe ich ja gut, was mein Vater sagt, dann ist das so, oder? Aber ich bin dann in Kanti, vielleicht etwa 14, 15. Und dann hat man angefangen auf der EVZ, ich bin jetzt zugekannt, der grosse Sportverein dort ist der EVZ, hat man einfach so Wetten abschliessen. Und du hast 2 Franken zahlen, hast auf das Resultat wetten und der am nächsten dran ist, der es richtig getroffen hat, hat dann den ganzen Pott bekommen. Und mich hat das so gereizt, aber ich habe gewusst, ich darf ja nicht, ich bin ja Christ. Und in den Sprüchen irgendwo steht, ein Christ macht keine Sportwetten, steht natürlich nicht drin, oder? Aber so hat man es meinem Vater vermittelt. Nein, ja, gar nicht. Und dann irgendwann, es ist der Match, ich mag mich noch erinnern, Zug gegen Davos, das hat dann so die Runde gemacht, andere Klassen haben noch mitgemacht, und es sind 66 Franken im Pott gewesen, 33 haben mitgemacht. Da habe ich gedacht, komm, Joel, jetzt machst du mit, musst ja deinem Vater nichts sagen, die Hei. Und dann habe ich dann geschaut, weil das Resultat ist noch frei, und es war eine Zeit gewesen, wo der Zug ist stark war, Davos weniger. Also alle haben eigentlich auf den Sieg für Zug getippt, aber die Siegresultate sind schon alle weg gewesen. Da habe ich gemerkt, 3-3 ist noch oben. Da habe ich 3-3 getippt, oder? 2 Franken zahlt im Pott. Dann am Freitagabend, das habe ich dann gemacht, bin ich an Gebetsabend. Ich bin jeden Freitag als Teenager an Gebetsabend. Ich war fast der einzige Teenager gewesen. Und nach dem Gebetsabend haben jetzt so ein paar junge Erwachsene gesagt, wir gehen noch in McDonalds. Joel, willst du mitkommen? Ja, gehen wir auf die Bahn in McDonalds. Mega cool, ich darf in McDonalds, super. Und dann komme ich dort rein und dann sehe ich so einen Horde EVZ-Fan am Arsch, oder? Und ich so ganz schüch zu einem einen auf die Schulter tippe. Ich sagte, hey, Entschuldigung, was hat es für ein Resultat gegeben? Und er hat gesagt, 3-3. Und ich im ersten Moment Freude hatte, 66 Franken gewonnen, aber im zweiten Moment, hey, ich konnte in dieser Nacht fast nicht mehr schlafen. Weil die Worte von meinem Vater, ein Christ wettet nicht, die haben mich gequält. Die ganze Nacht haben mich gequält, oder? Am Ende bin ich dann in die Schule gekommen, den ganzen Pott abgeholt, so ein ganzes Ding, 2 Franken gehabt. Und die 2 Franken waren so schwer gewesen im Rucksack, oder? So in der Vorstellung, ich habe da einen mega Sünd gemacht. Dass ich echt mir überlegt habe, was machst du jetzt mit dem Geld? Das sicher die Hei nichts sagen, oder? Und dann am Sonntag drauf in der Kollekte habe ich dann so ganz heimlich das Geld genommen und habe das so heimlich in die Kollekte getan, den ganzen Sack. Aber es hat es irgendwie auch nicht viel besser gemacht, weil ich bin mit dem vorgekommen wie der Judas mit diesen 20 Silberlingen, die da einen Blutacker gekauft hat, oder? Und du siehst, so Geld, das macht einfach etwas mit uns. Ich würde jetzt nicht mehr so streng sein und meinen Kindern sagen, Wetten sind auf jeden Fall nicht erlaubt, aber ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen, dort einen Haufen Geld zu investieren. Aber du merkst, so Finanzen, das macht etwas mit uns. Und nächsten Sonntag, ihr seid dann im Paladino, werden wir im Eisen, Luzern und Zug so über Lügen predigen zum Thema Geld, so fromme Lügen. Und eine von diesen Lügen ist oft so, in der christlichen Kirche haben wir oft so einen Ansatz, Geld ist böse oder Geld ist schlecht. Aber Geld ist nicht böse, Geld ist auch nicht gut. Ich habe das Bild dabei von einem Brunnen. Mit Geld ist wie mit Wasser. Du kannst in Afrika irgendwo einen Brunnen bauen und dann machst du etwas Gutes, es spendet Leben. Oder ich habe auch ein Bild dabei von einem Tsunami, von der Zerstörung in Japan seiner Zeit. Nicht in Japan, wo war das? In Thailand oder irgendwo 2005, glaube ich, 2003. Und du siehst, Wasser kann auch Leben zerstören. Also auf der einen Seite kannst du einen Brunnen bauen und du kannst Leben schaffen, du kannst einen Tsunami haben, du kannst Leben zerstören. Und das ist genau gleich mit dem Geld. Geld in sich ist absolut neutral. Und was ihr damit macht, das definiert, wie man das Geld dann einsetzt. Wir können mit Geld Leben schaffen oder wir können mit Geld Leben zerstören. Und ich möchte euch in dieser Kurzpredigt kurz ein paar Punkte anschauen, was eben Geld mit uns machen kann. Und Steffi hat das schon mega schön gebastelt. Wir haben das Herz dabei. Und der erste Punkt ist, unser Umgang mit Geld zeigt, wo unser Herz ist. Im Lukas 12 sagt Jesus, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf die Arten Vorrat, wo nicht alt wird und niemals zu Ende geht. Ein Schatz im Himmel. Der Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also wir sehen da meint das Herz dabei, oder? Und Jesus sagt, hey, dort, wo euer Schatz ist, dort wird auch euer Herz sein. Der erste Teil ist natürlich mega herausfordernd, weil Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Da kommst du gerade als Schweizer immer ein bisschen in einen Konflikt, oder? Ja, muss ich jetzt mein Auto verkaufen, mein Haus verkaufen, muss ich alles den Armen geben? Wir müssen natürlich so Bibelversen immer im Gesamtkontext sehen vom Neuen Testament. Ist ja durchaus auch so, wenn man jetzt 2. Korinther 8 und 9 zum Beispiel anschaut, wo auch der Paulus schreibt, es ist okay, wenn man Geld hat, man soll auch nicht zu viel geben, sondern man soll von dem geben, was man hat, die Möglichkeit, oder auch Timotheus, wo der Paulus schreibt, du den Reichen sagen, sie sollen ihr Herz für das Geld hängen. Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich ein biblischer Gedanke ist, dass man jederzeit immer alles muss verkaufen, was man hat, und es den Armen geben, aber der Punkt dahinter ist unser Herz. Wo ist unser Herz? Und ich meine, wir machen ja jeden Sonntag da Worship, wir singen Lieder zu Gott. Und ich finde es immer so einfach, also ich finde Worship mega wichtig und mega gut, aber ich finde es immer so einfach, die Hände aufzuheben und zu sagen, ich gebe dir mein ganzes Herz und mein ganzes Leben. Das aussprechen ist ja nicht schwierig. Aber wenn das Portemonnaie geht, dann wird sich zeigen, ob es wirklich so ist. Wo hängt unser Herz? Und darum ist eben Geld ist es so ein Spiegel für uns. Weil im Geld können wir sehen, wo hängt unser Herz wirklich dran. Und ich bin ja manchmal auch ein bisschen negativ überrascht über mich selber. Es geht euch vielleicht auch so, und ich habe ja vor etwa 2 Jahren wieder die Leitung vom ISF Zug übernommen, nebst der Leitung vom ISF Luzern. Die, die hier im ISF Altdorf sind, haben das auch mitbekommen. Wir hatten eine Schwierigkeit mit dem Pastor, und der ist dann gegangen, und ich habe die Leitung wieder übernommen vom ISF Zug. Und das hat mir wirklich Spass gemacht, macht mir auch jetzt noch Spass. Ist eine kleine, aber dynamische Gruppe. Aber dann haben wir ein Lokal gehabt, haben das kaufen, also mieten, umbauen und haben Geld gesammelt. Das hat dann nicht geklappt, aber wir haben Geld gesammelt. Das Lokal haben wir jetzt doch nicht. Genau, aber anyway, auf jeden Fall ist es so, wenn du eine Geldsammlung machst, dann weißt du, als Pastor musst du immer mit einem guten Beispiel voran. Du kannst eben wie nicht sagen, hey, komm, ich sammle Geld, ihr sammelt Geld, aber ich gehe doch lieber fett in die Ferien oder kaufe meinen Bugatti, der schon lange auf meiner Wunschliste steht. Das ist dann schwierig. Und das war so interessant. Ich habe so easy einen Haufen Zeit hineingegeben in die Kirche, habe mich in die Leute investiert, wie nochmal von vorne angefangen, dass mir alles nicht schwer gefallen, aber bei dem Geld, bei dieser Sammlung, das ist mir so schwer gefallen, ein bisschen Geld zu geben. Ich habe gedacht, nicht schon wieder. Wie oft sind wir schon mit einem guten Vorbild voran? Wie oft haben wir schon Geld gegeben? Und so einen Haufen Geld haben wir jetzt auch nicht gerade Reserve. Und ich dachte, nicht schon wieder. Aber ich habe genau gewusst, ich muss mit einem guten Vorbild voran. Und so haben wir nicht einen Riesenbetrag, aber haben dann ein bisschen etwas gegeben. Aber ich habe gestaunt, was das mit meinem Herz gemacht hat. Wie extrem einfach es mir gefallen ist, Zeit zu investieren. Auch oft bis spät am Abend noch geschafft, E-Mails beantwortet, weil einfach 2 Kilo zu leiten ist ein Zusatzaufwand natürlich. Aber wie schwer es mir gefallen ist, einfach ein paar hundert Franken zu spenden. Ich war selber erstaunt, wie mein Herz einfach gekämpft hat. Und das ist das eine. Euer Umgang mit Geld zeigt, wo euer Herz ist. Das zweite ist, der Umgang mit Geld zeigt auch, wo unsere Prioritäten sind. Es heisst in Matthäus 6, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben oder genug zu trinken oder was sollen wir anlegen. Nur Menschen, die Gott nicht können, lassen sich für solche Dinge bestimmen. Euer Vater im Himmel weiss aber genau, was ihr alles braucht. Setzt euch darum zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und der Vers 33, das ist ja einer der bekannteren Verse in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zuteilt werden. Das ist auch einer, der Prediger immer gerne darüber predigt, oder? Da kannst du den Leuten ein bisschen sagen, zuerst das Reich von Gott he? Und dann euch andere Sachen. Aber es ist ja noch interessant, wie er das einleitet. Er leitet es ja ein mit dem Thema Sorgen. Und dann kommt er dann so auf den Vers. Und Sorgen zeigen immer, wo unsere Prioritäten sind. Das ist noch interessant. Eine Mutter, die sich immer Sorgen macht um seinen Sohn, zeigt, hey, ich habe meine Priorität bei meinem Sohn. Und das ist auch gut. Also, es ist auch wichtig, dass wir Priorität haben bei unseren Kindern. Und dort, wo wir uns sehr viel Sorgen machen um Geld oder Besitz, dort heisst es auch, dass wir dort irgendwo eine Verschiebung haben von den Prioritäten. Natürlich rede ich jetzt nicht von einem Geschäftsmann, der gerade eine schwierige Phase hat in der Firma. Der muss sich natürlich Gedanken machen, wie bringt man das Geld rein. Aber oftmals bei unseren Sorgen können wir ja messen, wie gesund wir sind. Und wo wir eben unser Herz an die falschen Sachen hängen. Und unsere Sorgen zeigen oft unsere Priorität. Und Jesus ermutigt uns, macht euch keine Sorgen, auch nicht ums Thema Finanzen, auch nicht ums Thema Besitz, sondern trachtet zuerst nach dem Reich von Gott. Und dann wird euch alles andere zuteilt werden. Und mein dritter Punkt ist noch, dein Umgang mit Geld zeigt, wie vertrauenswürdig du bist. Oder wir sind ja alles, wir suchen ja Leute, die vertrauenswürdig sind. Also wenn du, ihr möchtet eine Lehre, die meisten von euch, und euer Chef will, dass ihr vertrauenswürdig seid, er möchte, dass ihr zuverlässig seid. Oder auch ein Verteidiger sowieso, oder der muss zuverlässig sein, oder? Sonst kannst du ihn in den Sturm tun, dann kann er ein bisschen kreativ machen, was er will. Aber ein Verteidiger, der muss ja zuverlässig sein, oder? Und man sucht ja zuverlässige Leute. Ein Ehemann sucht eine Frau, die zuverlässig ist, vertrauenswürdig. Eine Frau sucht einen Mann, der vertrauenswürdig ist. Das ist eine der wichtigsten Attribute von unserem Leben. Wir möchten Leute, die wir vertrauen können. Und Jesus sagt das auch, wenn ich ein Reich von Gott aufbaue, dann möchte ich Leute, die ich vertrauen kann. Und spannend ist, wie er das misst. Was ist der Maßstab, um das Vertrauen zu messen? Das lesen wir im Lukas Kapitel 16. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Also was Jesus sagt, hey, ich möchte mit euch ein Reich aufbauen und ich möchte, dass ihr mithelft, auch ihr vier, die ihr heute konformiert werdet. Jesus möchte, dass ihr mithelft, das Reich bauen. Aber dann sagt Jesus, ich brauche zuverlässige Diener, Leute, denen ich vertrauen kann. Leute, die im Kleinen treu sind, nicht nur im Grossen. Oder? Wir denken oft, ja, hätte ich noch mehr, dann wäre ich dann treuer. Aber Leute, die im Kleinen treu sind. Und dann kommt sein Maßstab. Und dann sagt Jesus, wie misse ich das, wie beurteile ich das? Dann sagt das Kriterium ist für mich das Geld. Wenn jemand mit Geld zuverlässig umgehen kann, dann weiss ich, dem Menschen kann ich vertrauen, weil wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und wenn jemand mit Geld nicht zuverlässig umgeht, dann weiss ich, der Mensch hat ein Vertrauensproblem. Also ist es so zentral, dass wir lernen, mit Geld gut umzugehen. Und ich mag mich erinnern, als ich Teenager war, ich war eine Katastrophe. Ich war nicht geldgierig, sondern das pure Gegenteil, übergrosszügig. Ich habe immer Leute eingeladen, ich habe immer bei irgendeins gezogen, habe gesagt, hey, geht auf meine Kappe, die Runde auch als Jugendgruppenleiter noch, aber ich habe das Geld oft gar nicht gehabt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt bist du wieder ein paar hundert Franken Minus auf dem Konto. Und ich mag mich erinnern, eines Tages bin ich so frustriert gewesen, bin in den Wald spazieren, dort, wo wir gewohnt haben, und ich habe wirklich angefangen zu brüllen, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin 400 oder 500 Franken Minus auf dem Konto und ich weiss nicht, woher das Geld nehme. Und dann habe ich gebeten und gesagt, Gott, du musst mir helfen, ich muss können mit dem Geld besser umgehen. Ich bin so eine Pflute, wenn es darum geht, mit Geld umzugehen. Es ist nicht so, dass ich zu wenig verdient habe, sondern ich habe einfach zu viel ausgegeben. Und dann bin ich heimgekommen nach dem Fight mit Gott in dem Wald. Und dann ist ins Nachtessen ist ein anderer Mann bei uns besucht und hat gesagt, hey Joel, ich habe irgendwie von Gott aufs Herz bekommen, dir etwas zu schenken. Ich habe heute einen Computer verkauft und ich möchte dir den Erlös aus dem Computer schenken. Und es war 500 Franken, genau das, was ich im Minus war, auf dem Postkonto. Und ich habe so gemerkt, für mich so eine Lektion war, Gott ist gnädig auf der einen Seite, aber er will auch, dass ich es lerne. Ich muss meine Ausgaben und meine Einnahmen und Ausgaben irgendwo, die müssen übereinstimmen. Und das ist auch eine Lektion, die ich nachher gelernt habe als Pastor. Das weiss Dalan auch, gell? Immer mehr ausgeben ist nicht schwierig. Also Dalan macht das mega gut. Das ist das grosses Vorbild, muss ich sagen. Er ist sehr korrekt, wenn es um Finanzen geht. Also einfach ausgeben, aber es muss auch etwas reinkommen. Es muss ja immer in einer Balance sein. Und ich glaube, das ist etwas, wo Jesus auch wichtig ist, dass wir zuverlässig umgehen mit unseren Finanzen. Darum so drei Punkte. Wo dein Geld ist, dort ist dein Herz. Wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Oder? Und wo willst du deinen Schatz haben? Bei Jesus, bei Freundschaften oder möchtest du deinen Schatz haben im Geld? Das ist das eine. Das zweite ist, dein Umgang mit Geld zeigt, wo deine Prioritäten sind. Und das dritte ist, der Umgang mit Geld zeigt auch, ob du zuverlässig bist. Und darum möchte ich auch schon jungen Leuten empfehlen, hey, geh sauber um mit eurem Geld, sind grosszügig, gebt weiter. Lernt schon in jungen Jahren auch zu geben. Oft hat man das Gefühl, es lange gerade knapp für mich. Aber auch dann, wenn man gibt, es ist immer ein Segen. Und wir werden auch merken, wie das immer wieder zurückkommt, weil Gott ist auch ein göttliches Prinzip. Wer gibt, der kann auch wieder empfangen. Ich möchte noch enden mit dieser Schatztruhe, die auch Steffi für uns gebastelt hat, so wunderschön. Jesus macht ja immer wieder Gleichnisse in der Bibel. Das heisst, er nimmt Geschichten und aus dieser Geschichte herauskommt das Prinzip. Und es gibt ein Gleichnis in der Bibel, das geht nur ein einziger Vers lang. Das ist das kürzeste Gleichnis, das wir haben in der ganzen Bibel. Ein Vers. Und ich finde es eigentlich eines der allerschönsten Gleichnisse. Ich möchte euch das noch vorlesen. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Also das war ein Mann, oder? Der war wahrscheinlich ein Taglöhner, auf einem Feld gearbeitet und gemerkt, hey, da ist ein Schatz. Er hat sofort wieder vergraben, oder? Und ich will mir den Acker kaufen. Ich natürlich gewusst, ich kann nicht einfach zum Besitzer gehen und sagen, ich würde gerne die 2x2 Meter hier kaufen, den Rest kannst du behalten. Weil ich finde hier die Biodiversität in diesen 2x2 Metern, die fasziniert mich ganz speziell. Sondern ich wusste, dass sie besitzen geht nur auf den Deal, wenn er sagt, ich kaufe den ganzen Acker. Also der alles verkauft. Sein letztes Hemd, seine Kutsche, was auch immer er hatte. Und hat gesagt, jetzt habe ich das Geld zusammen und ich kaufe mir den Schatz. Und du merkst, bei diesem Schatz, das ist ein Bild für Jesus, für sein Reich. Da ist so viel Reichtum drin. Und das ist mein Wunsch, den ich habe. Dass er in Zukunft, wenn es im Quiz, es war nicht euch ein Ziel, einen Ferrari zu haben. Es war auch nicht euch ein Ziel, reich zu werden. Das habt ihr auch drauf gehabt als Möglichkeiten. Und das ist ja schon mal mega gut, dass ihr nicht euch ein Herz an Geld hängt, sondern wirklich euch ein Herz an Jesus hängt. Konfirmation hat ja so verschiedene Bedeutungen in der kirchlichen Tradition. Und eine davon ist so das Aussenden in die weite Welt. Ihr geht jetzt in die weite Welt, oder? Jetzt sind ihr behütet gsi, die Heime gsi, also wohnen werden wahrscheinlich noch ein bisschen die Heime, nehme ich an. Aber je nachdem, was euch dann beruflich einverschlägt, ziehen dann vielleicht in ein paar Jahren schon aus. Das macht jetzt allen Eltern Angst, oder? Und ihr geht in die weite Welt, ihr geht in die Lehre, ihr werdet unabhängiger, auch finanziell. Und in dem Sinne ist einfach mein Mega-Wunsch für euch, dass ihr dürft euch ein Herz in dem Schatz Jesus haben, im Reich von Gott. Und den dürft entdecken, immer mehr Facetten. Ich bin jetzt 42 und ich decke immer wieder Neues in diesem Schatz. Manchmal auch Sachen, die ich nicht so begreife, wo ich manchmal auch ein bisschen fighten damit und dann auch wieder Sachen, die mein Leben extrem bereichern. Aber ich finde, so mit Jesus unterwegs sein, ist so ein Schatztruhe, wo man das Leben lang drin forscht und immer wieder neue Facetten entdeckt. Und das ist so mein Wunsch für euch und mein Wunsch für uns alle, dass eben, Serie heisst so, Geld regiert die Welt, dass eben das bei uns anders ist. Dass nicht das Geld unsere Welt regiert, sondern so der Wunsch, ein Teil zu sein vom Reich von Gott, mit Jesus unterwegs zu sein. Und auch gerade für die vier Konfirmanten, dass es wirklich so euer Wunsch und euer Ziel darf sein, mit dem Jesus immer mehr in eine Beziehung hineinzukommen und immer mehr in dieser Schatztruhe zu wühlen und Neues zu entdecken. Komm, ich stehe doch noch auf miteinander und dann möchte ich noch beten. Vater Himmel, ich danke dir für den schönen Tag heute. Ich danke dir für die vier Konfirmanten, die heute einfach auch gesagt haben, hey, wir möchten mit Jesus weitergehen, wir möchten den Abschluss feiern vom Unti und wir möchten mit dieser Konfirmation auch zeigen, hey, wir feiern jetzt nicht den Abschluss von unserer Beziehung mit Jesus, sondern jetzt erst recht, jetzt geht es weiter mit ihm. Und Jesus, du siehst auch, was alles auf sie zukommt, in dieser weiten Welt, die auf sie wartet. Und vieles wird irgendwo auch in den Versuchungsbereich gehen, von Finanzen, von Reichtum, von Besitz. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns innen vier, speziell heute, aber uns allen, die wir da sind, immer wieder hilfst, unser Geld nicht an Reichtum zu hängen, sondern wirklich an dich. Und dass du wirklich so ein Schatztruhe bist in unserem Leben, wo wir täglich neue Sachen entdecken dürfen, wo wir vielleicht, wenn wir schon ein älter sind, 50 Jahre mit dir unterwegs, wieder mal merken, ich habe wieder neue Aspekte entdeckt. Wieder einen neuen Schatz. Und der Schatz wird immer grösser. Und ich bitte dich, dass du uns auch zeigst, dass es sich wirklich lohnt, für den Schatz auch alles andere aufzugeben. Für den Schatz auch bereit sein, den Preis zu zahlen. Für den Schatz auch bereit sein, auf gewisse Sachen zu verzichten. Weil wir einfach wissen, der Schatz, der ist uns heilig und den Schatz möchten wir bewahren. Und so bitte ich dich spezifisch für die vier Konfirmanden heute Morgen, dass es wirklich ein Schatz sein darf, den sie in dir finden dürfen. Heute, aber auch in den restlichen 70, 80, 90 Jahren, wo sie noch leben werden. Dass sie immer wieder dürfen aus dem Schatz Sachen entdecken, dass sie neu dürfen mit dir Neues mit dir im Unterwegs sein, wirklich dürfen so ausgraben. Danke, Vater im Himmel, dass wir heute dürfen mit ihnen zusammen den Tag feiern und dass du uns einfach auch immer wieder hilfst, die Sachen in unserem Leben rauszunehmen, die eben unser Herz stellen wollen, die unser Herz irgendwo in eine andere Richtung bringen und dass wir immer wieder dürfen das Herz zurückgeben zu dir. Amen. Hey, die Band darf doch vorkommen und wir möchten noch zwei Songs singen und einfach auch mit dieser Haltung, hey, unser Herz gehört Jesus. Und das können wir eben, Worship ist immer eine Chance, um das auch mit unseren Worten auszudrücken.